zu sehen hier. Das ist genial. Euch zu sehen, das tut immer wieder gut. Ne? Das ist so Auftanken für uns. Nach Hause kommen. Eben, als wir hier so standen, wurden wir gefragt, wie geht's euch denn? Ne? So ist eine gute Frage. Ne? Wie geht's einem denn? Und ich habe gemerkt, wie ich schnell bei Sachen bin, die eigentlich irgendwie schwierig sind. So. Und dann habe ich aber so zurückgedacht, eben als ich im Lobpreis da stand, vor 10 Jahren ungefähr bin ich hier aufgeschlagen, so richtig. Ne? Also bin ich ja ran. Ja, genau, so vor 10 Jahren. 10 Jahre ist das her, dass ich hier hingekommen bin. Ziemlich zerstört, ziemlich am Ende irgendwie so innerlich. Und dafür geht's uns richtig, richtig gut. Ne? So, also hat der Herr ganz viel getan. Hella, ganz vielen Dank für die Einleitung. Ne? So, das war sehr ermutigend, das war sehr schön. Noch einfach zu merken, da geht noch was. Ne? Wir können Gott näher kommen, Jesus mehr erleben, näher kommen, das tut gut. Ja, bevor ich jetzt in die Predigt einsteige, nochmal ganz herzliche Grüße von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Rinteln. Da sind Sarah und Moment, sind wir unterwegs. Das machen wir gerne. Ihr seid auch immer mal herzlich eingeladen, uns da zu besuchen. Michael war ja schon mal da, ne? So, eine Sache. Genau. Am 2.6. haben wir wieder eine Worship Night. So, da schicke ich auch nochmal was rum. Ganz herzliche Einladung dazu. Ich habe auch wieder ein bisschen was mitgebracht, ne? Ein bisschen was zu knabbern und was Erbauliches, ne? Ein paar Karten könnt ihr euch nachher gerne mitnehmen. So. Genau. Vielen Dank auch für den Lobpreis. Auch das hat richtig gut getan. Ja, habe ich auch gedacht. So, das hat man nicht so oft. Genau. Auch das war richtig gut. Ich habe gedacht, ich rede nochmal von dem, was ich hier mit euch zusammen erlebt habe. So, was mir gut getan hat, was uns gut getan hat. Und ich fange mal mit einer kleinen Geschichte an. So, da ist eine Zeit, bevor es fließendes Wasser in den Häusern gab. Ne? Da wurde das Wasser oft von Flüssen oder Bächen ins Haus gebracht. Und so gehen auch die Frauen des Dorfes da jeden Tag hinunter zum Fluss, der in der Nähe ist, und holen in großen Tonkrügen das Wasser für das Dorf. Weil im Dorf selber gab es keine Quelle. Und eine junge Frau, wie das manchmal so ist, man geht so seinen Weg lang, schaut einem Schmetterling so verträumt hinterher, dabei stolpert und ihr Krug wird beschädigt. Ne? Blöde Sache, dumm gelaufen. Einen zweiten hat sie nicht, auch kein Geld für einen neuen. Und so umwickelt sie den Krug notdürftig mit einem Tuch, das sie dabei hat. Aber das Wasser tropft aus der Bruchstelle heraus, ne? Wie es nicht sein soll. Und als sie im Dorf ankommt, ist fast die Hälfte weg. Und vielleicht kennt ihr das, die Frau ist sehr traurig und sie hadert mit sich selber. Ne? Also ich kenne dieses Hadern mit mir selber. Hadert mit sich selber. Die anderen Frauen, sagt sie so zu sich, bringen viel, viel mehr Wasser mit. Meine Mutter hatte recht, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Vollkommen frustriert und sauer auf sich selbst geht sie ins Bett. Am anderen Morgen, ne, das gleiche Spiel wieder, die Frauen des Dorfes gehen zum Wasser holen, zum Fluss. Aber über Nacht hat dieser staubige Weg, wo nichts gewachsen ist, auf einmal angefangen zu blühen. Rote, gelbe und weiße Blumen leuchten auf. Und die Frauen lachen vergnügt. Das waren deine Wassertropfen aus dem kaputten Krug. Du hast damit den staubigen Weg zum Blühen gebracht. Der Frau ist der Krug zerbrochen. Das passiert. Manchmal gehen uns andere Sachen irgendwie im Leben kaputt, ne? So, man ärgert sich. Manchmal ist das sogar so, dass etwas in unserem Leben zerbricht. Und manchmal hat man den Eindruck, ein ganzes Leben bricht. Verlust, Enttäuschung, Frustration, Verletzung. Es gibt Fehler, es gibt Schuld, Krankheit. Die Gründe, warum etwas im Leben oder ein Leben brechen kann, sind vielfältig. Aber man merkt innerlich so einen Riss im Lebensplan. Und das zu bekommen, so einen Bruch, das ist immer sehr schmerzhaft und es tut uns weh. Wir kommen von Ostern. Die Freunde von Jesus, die Jünger, haben Verlust erlebt. ihr bester Freund ist gestorben und das schmerzt sie so sehr. Sie sehen die Pläne vom Reich Gottes, seine Pläne mit ihnen sind gescheitert. Und auch ihre Lebenspläne, die ja ganz eng damit verbunden waren, die lösen sich so scheinbar ins Nichts auf. Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Wie macht man weiter, wenn alles auseinanderbricht? Wie lebt man, wenn das Leben sich irgendwie zu verflüchtigen scheint? Sie hatten gehört, dass Jesus von Auferstehung sprach, von einem leeren Grab hatten sie gehört. Aber kann das im Alltag den Riss in ihrem Leben kitten? Wie den Bruch, den Zerbruch heilen? Wie wächst neues Leben aus inneren Schmerzen? Ich möchte mit uns zwei Geschichten angucken. Die Bibel gibt darauf eine Antwort. Zwei Geschichten, die Jünger dann erlebt haben. Und wo Gott ihnen geholfen hat, mit ihrem Verlust, mit ihrem Schmerz und mit ihrem inneren Zerbruch umzugehen. Lukas 24, 13 bis 35 ist die erste Geschichte. Und ich nehme uns jetzt mal mit auf eine staubige Straße zwischen Jerusalem und Emmaus in Israel, kurz nach dem ersten Ostern. Da sind zwei Männer unterwegs, Freunde, Jünger von Jesus. Ihre Hoffnung ist zerplatzt, ihr Glaube ist eingefroren. Sie haben davon gehört, dass Jesus zwar wieder lebt, aber für sie ist er noch tot. Und Tod bedeutet auch, all das, was er gesagt hat, all das, was er uns versprochen hat, all das scheint eine Lüge zu sein. Und ihr Herz war gebrochen. Tiefe Trauer, ich habe es gesagt, wie eingefroren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so das Gefühl, ne? Wenn so ein Herz, ich kenne das, wenn so ein Herz bricht. Sie gehen weg von Jerusalem, weg von all dem, was geschehen war. Das ist ja so ein Reflex, ne? Wir gehen weg von dem, was uns wehtut. Ihre inneren und äußeren Augen sind von Schmerz verklebt. Sie sind im Gespräch vertieft, bemüht zu verstehen, was da um sie herum passiert war. Auf der Suche nach einem Leben nach Jesus und ohne Jesus. Und dann plötzlich ist einer mit ihnen. Ein Wanderer wie sie. Sie kennen ihn nicht, ein Unbekannter. Er hört, was sie reden, was ihr trauriges Herz sagt. Er hört lange zu, er bleibt an ihrer Seite, er geht den Weg mit. Und erst als sie erzählt haben, wie all ihre Hoffnungen starb, ergreift er das Wort. Und er sagt, ihr habt nichts verstanden, sagt er, das alles, der Verrat und die Einsamkeit, die Gefangennahme, das Urteil, die Folter und der Spott, der Gang nach Golgatha, der schreckliche Tod, das alles musste sein, davon redete schon die Bibel, das Alte Testament. Es musste sein, er starb. Und genauso nahm er Schuld und Leid auf sich, auch eure Schuld und euer Leid. Er starb, und das ordnet er hier auch neu ein, aber er blieb nicht im Tod. So spricht er mit ihnen. Er ordnet das neu ein, er gibt dem Ganzen einen anderen Hintergrund. Er sagt ihnen nochmal, warum das alles geschehen musste. So, er versucht und er gibt ihnen eine Hilfestellung. Und wir brauchen solche Worte. Die Bibel nennt das auch Offenbarung, immer wieder neu für unser Leben, dass Gott, dass Jesus uns zeigt, wie wir die Dinge um uns herum, die Dinge, die uns geschehen, die so schwierig sind für uns, einordnen können. Was Heller heute gesagt hat, hat mir geholfen. Das war für mich so eine Offenbarung, weil ich an der gleichen Stelle so die Fragen habe, wie geht's denn jetzt weiter mit meinem Leben? Was ist überhaupt noch möglich? Was ist noch dran? Ne? So, bei mir ist das manchmal so, ich denke, ja, durch meine Zeit als Pastor in Espelkamp, all das, was für mich so schwierig da war in der Zeit auch, manchmal denke ich, das sind so verlorene Jahre. Ne? Das sind so, ich hätte gerne was anderes mit der Zeit gemacht. Und da muss ich immer wieder neu hören, das war dein Weg, das war das, was ich für dich hatte. Aber dein Leben ist noch nicht vorbei. Ne? Da geht noch was, das hat mir heute echt gut getan. Man kann Jesus noch mal echt näher kommen und ihn noch mal besser verstehen und noch was mit ihm erleben. So spricht er mit ihnen. Und wir brauchen solche Worte, die wirklich unser Herz berühren. Ne? So. Und da merke ich, das geht auch über das hinaus, was ich euch heute Morgen sagen kann. So. Aber Jesus ist hier, der Heilige Geist ist hier. Und er möchte euch diese Worte deutlich machen. Er möchte zu euren Herzen reden. und gerade an die Stellen kommen, wo ihr selber vielleicht sagt, ja, da erlebe ich gerade Bruch und Zerbruch, da ist nicht alles gut in meinem Leben, da ist es schwierig und ich kann das alles gar nicht einordnen, dann glaube ich zutiefst, dass er Worte für euch hat, die heilsam für euch sind, die euch aufrichten und die euch weitergehen lassen. Und so spricht er mit ihnen. Inzwischen geht die Sonne unter, sie nahen sich dem Ziel und die Männer sagen, komm, bleib doch bei uns, es ist schon spät. Und beim Abendessen übernimmt er, als wär's so die natürlichste Sache auf der Welt, die Rolle eines Vaters. Er nimmt das Brot, dankt dafür, bricht es und gibt es seinen Jüngern. Und da, nicht im Reden, sondern als er das Brot mit ihnen teilt, das Abendmahl mit ihnen feiert, merken sie, wow, Jesus ist da. Jesus ist da, wo das Brot gebrochen wird. Und deswegen ist es kostbar, dass wir immer wieder das Abendmahl miteinander feiern dürfen, jeden Sonntag. Erinnert euch daran, dass Jesus mit euch ist und für euch ist. Und dann passiert zweierlei. Sie erleben, es ist Jesus und er ist nicht tot, er verschwindet vor ihren Augen. Und dann merken sie, für uns gibt es einen Weg zurück. Unser Weg geht nicht irgendwie ins Exil und weit weg. Wir müssen nicht abhauen. Unser Weg ist wieder nach Jerusalem zusammen zu den anderen. Sie laufen nach Jerusalem zurück. Und so ist das, wenn man Jesus begegnet, kommt man neu in Bewegung. So, das fängt innerlich an mit einer Bewegung innen drin, dass Gott einen aufrichtet, auf die Füße stellt und sagt, hey, für dich geht noch was. Ne? Das ist noch nicht das letzte Wort, noch nicht das Ende. Die Jünger kommen wieder in Bewegung. Und hier sind auch nicht ein paar sehr leichtgläubige Spinner, die irgendwie an eine Auferstehung glauben. Die sind traurige Menschen, die erlebt haben, wie ihnen alles zerbrach. Sie haben gehaltene Augen, sie konnten Jesus erst nicht erkennen. Sie haben sogar traurige Herzen, schwer, dunkel, belastet und beladen. Und dann erleben sie Jesus und erleben, dass es Jesus nicht ausreicht, dass er den Tod bezwang, dogmatisch irgendwas auf die Reihe bringt, sondern Jesus ist es ganz wichtig bis heute, dass er seinen Leuten, seinen Freunden, seinen Jüngern und Jüngerinnen begegnet und dass sie sich wieder am Leben freuen können. Du darfst dich am Leben freuen. Das will Jesus. Ne? Jesus will nicht, dass wir traurig sind, dass wir immer nur unten durch müssen und immer nur beladen und mühselig sind, sondern Jesus kommt hier zu seinen Freunden und will, dass sie sich wieder freuen. Freuen darüber, dass er lebt. Ostern und das, was hier nach Ostern geschieht, ist keine alte Geschichte. Das darf unsere Geschichte sein. Zerbrochene Herzen werden brennende Herzen. Das ist spannend, was die Jünger sagen, hier im Lukas-Evangelium. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete? Jesus möchte uns berühren, möchte uns Worte des Lebens sagen und möchte uns immer wieder neu Herzen schenken. Brennen ist ja ein Bild dafür, dass wir lebendig sind, dass wir ganz dabei sind, dass wir leben, ne? Brennende Herzen. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, er macht uns heute deutlich, ich lebe, ich bin der Herr und ich bin da, ich habe Schuld, Leid und Tod bezwungen für die Jünger damals und für dich ganz persönlich. Und noch eins dürfen wir wissen. Diese Jünger sind ja zuerst einen schweren Weg gegangen, ne? Einen Weg der Trauer, des Abschiednehmens, des Schmerzes. Jesus geht die schweren Wege unseres Lebens mit. Er lässt uns gerade dann nicht alleine. Gerade dann ist er mit uns. Das darfst du wissen. Das bedeutet nicht, dass er dich verlassen hat oder aufgegeben hat, sondern er ist an deiner Seite. Vielleicht merken wir es nicht immer sofort, so wie die Jünger hier. Aber Jesus ist da. Nimm das mit. Das war das Abendessen mit dem Auferstandenen. Jetzt geht's um Frühstück mit dem Auferstandenen. So, wenn ich eine Sache hier sehr geschätzt und geliebt habe, waren das unsere Frühstücke, so unsere Mittagessen. Ne? So Hackepeter, genau. Ich habe jetzt einen neuen Ausdruck gelernt: Feuerwehrmarmelade. So das für Hackepeter, genau. Ja, wir müssen das irgendwann nochmal wiederholen. Ich lade euch irgendwann mal hier zum Frühstück ein. Ne? Genau. Johannes 1, 21, Vers 6. Werft eure Netze, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die er trifft am See. Werft eure Netze auf die rechten Seite des Bootes aus, sie taten es. Und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Auch eine Geschichte. Wieder geht es um Freunde, um die Jünger von Jesus. Auch hier Enttäuschung, Frustration, sie haben sich zurückgezogen. Jesus ist gestorben, wir haben das gehört, den schlimmen Tod am Kreuz, als Verbrecher hingerichtet. Und dann nochmal so zum Verstehen, an Jesus hingen all ihre Träume, all ihre Lebensperspektiven. Sie waren mit ihm freundschaftlich ganz tief verbunden, ihr Vertrauen, all das war gestorben. Jesus, ihr Freund, ihr Lehrer und ihr Meister, tot. Jemand, den sie echt, echt geliebt und gerne gehabt haben. Und dann war da noch die Scham und die empfundene Schuld, dass sie ihrem Freund gerade da, als er von seinen Feinden so hart angegangen wurde, nicht zur Seite gestanden haben. Sie haben ihn nicht bewahrt, sie haben nicht gekämpft für seine Freiheit. Sie waren nicht bis zuletzt wirklich bei ihm. Sie haben nicht ihr Leben gegeben, wie sie es doch versprochen hatten. Zerbruch. Was soll jetzt werden? Geht es irgendwie weiter? Und dann hören sie das, was Jesus schon vorher gesagt hatte. Auferstehung, Hoffnung. Sie haben ihn kurz erlebt, er war zu ihnen gekommen, hatte sich gezeigt, hatte ihnen Frieden und Mut zugesprochen. Jesus lebt. Aber war das auch ganz nachhaltig schon bei ihnen angekommen? Da war immer noch die Dunkelheit, die Trauer, der Schmerz. Heilzerbruch, kann man getröstet werden? Jetzt ist Jesus nicht mehr bei ihnen. Wohin sollen sie jetzt gehen? Wohin wendet man sich? Was tut man, wenn man so etwas erlebt hat? Was würdest du tun, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Wohin wendet man sich? In dieser dunklen Zeit ziehen sich die Jünger, die Freunde zurück dorthin an den See, weit weg von Jerusalem, weit weg von den Feinden, weit weg von dem Ort, wo ihr Freund starb, zurück an den See, wo sie sich auskannten. Jesus war nicht da, aber sie dachten sich, immerhin gibt es da die Möglichkeit, einige von uns sind Fischer und mindestens gibt es irgendwas zu essen und wir müssen keinen Hunger leiden. Aber der äußere Hunger ist das eine. Wie ist das mit dem inneren Hunger? Mit dem Frust, mit der Enttäuschung, mit der Angst? Wer kümmert und versorgt unseren inneren Zerbruch? Wer hilft uns, wenn es uns nicht gut geht? Und so gehen sie fischen und der Plan der Jünger geht irgendwie nicht auf. Kein Fang, kein Fisch, kein Essen. Zu dem inneren Hunger, zu dem inneren Frust auch noch der äußere. Was für ein schwarzer Tag muss das gewesen sein, ne? So. Weiß nicht, ob ihr euch so einen Zero Day vorstellen könnt, so einen ganz schwarzen Tag. Den Endpunkt, die dunkelste Stunde des Lebens. Wenn nichts im Leben in die richtige Richtung läuft und geht, wenn alle deine Sicherheiten, deine alten nicht mehr greifen und helfen, wenn das, was dir Identität gegeben hat, nicht mehr da ist. Ne? So. Ich weiß, wie schwierig und dunkel das war, als ich auf einmal nicht mehr Pastor sein konnte für eine Zeit, nicht mehr predigen konnte, nicht mehr mich um Leute kümmern konnte, wo nichts mehr da war. Nix. Gar nichts. Was hilft? Und in diese schwierige Situation, man muss sich das mal vor Augen malen, kommt Jesus, kommt der Auferstandene an den See. Auch hier sind die Freunde von Jesus erst so in Dunkelheit getaucht, dass sie Jesus nicht erkennen, ihren Freund. Jesus sieht die Not seiner Freunde. Jesus versteht, was sie wirklich brauchen. Und Jesus hilft ihnen. Und er versorgt sie. So wie damals, als die meisten von ihnen das erste Mal Jesus begegnet waren. Es wird ein wundersamer, wunderbarer Fischfang. Der Auferstandene kümmert sich um den äußeren Hunger. Er stillt ihn. Er zeigt ihnen, ich lebe und ich bin nicht tot. Und ich bin auch nicht weit weg von euren Sorgen, überhaupt nicht. Das ist mir nicht egal. Ich bin nicht entrückt in irgendwelche himmlischen Sphären. So. Ich sehe euren Frust, ich sehe eure Enttäuschung und ich sehe auch euren Hunger, euren knurrenden Magen. Und ich stille ihn. Damals Und ich glaube, dass Jesus das heute tun will. Ich glaube das. Das ist etwas, woran ich mich festhalten will, woran ich glauben will, dass Jesus uns versorgt heute mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und das kann für uns ganz unterschiedlich sein, ne? So, man erlebt einen Gottesdienst und hört, wie Gott zu einem spricht. Das stillt den Hunger, das ist unwahrscheinlich gut. Das darf man erwarten. Manchmal, wenn ich mit Jesus so rede, im Gebet, oder wenn ich anfange zu schweigen, stellt Jesus mir die Frage: Christian, mein Freund, was brauchst du heute? Was brauchst du? Was brauchst du wirklich heute? Und ich glaube, dass er vielleicht dir heute Morgen diese Frage auch stellt. Mensch, was braucht ihr heute? Was brauchst du heute wirklich? Was hast du auf dem Herzen? Was bewegt dich? Vielleicht konkrete Versorgung in einer Notlage. Vielleicht brauchst du heute einfach mal eine Umarmung, ein Wort des Trostes, der Hoffnung, von Mut. Vielleicht brauchst du Mut, Zuversicht. Wir haben heute Morgen auch schon über Heilung geredet, dass Gott heute heilt. Amen, das tut er. Er heilt Menschen von Krankheit heute. Auch unsere Krankheit, unsere Not, da dürfen wir ihm anvertrauen. Vielleicht brauchst du einfach die Gewissheit, dass Gott, dass Jesus mit dir ist. Vielleicht brauchst du diese Geborgenheit, die Gott dir neu schenken will. Einfach das tiefe Wissen um seine Nähe, dass du nicht alleine bist. Eine Sache ist mir damals sehr kostbar geworden, dass Jesus mich nicht alleine lässt, auch wenn ich nicht funktioniere, wenn ich nichts kann, ne? So, wenn ich wirklich am Ende bin. Sagt Jesus nicht, ja, okay. So, Gemeinde ist eigentlich so ein Hochleistungsding, ne? Du bist jetzt irgendwie mal kaputt, dann tschüss, ne? Ich wende mich den Nächsten zu. Ich glaube, ich habe sogar den Eindruck, Jesus ist ganz, ganz, ganz anders unterwegs. Er sagt hier, Gemeinde ist nichts Hochleistungsding, sondern ich bin bei denen, die schwach sind, die arm sind, die kaputt sind. Gerade da habe ich großes Interesse dran. Du darfst wissen, Jesus begegnet uns neu in unserem Frust, in unserer Enttäuschung, vielleicht auch in dem Nichtwissen, was mit unserer Zukunft so wird, mit dem Fragen, was ist denn jetzt eigentlich dran? Ne? So, auch da habe ich gesagt, ja, Hella, frage ich mich auch gerade. So, super. Genau, und ich glaube, dass Gott uns eine Antwort geben will, uns zeigen will, ja, da ist dein Platz, ja, da ist dein Ort, ja, da ist deine Bestimmung. Ich führe dich, ich lasse dich nicht alleine. Jesus ist für uns da, gegen den Schmerz, gegen die Not, gegen die Sorge, gegen den Kummer, gegen den Zerbruch. Jesus stillt den Hunger, auch den nach Leben. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, so ist das mit dem Christsein. Jesus stillt den Lebenshunger, bei ihm werden wir satt. So, das ist wieder ein Bild und eine tiefe Wahrheit. Und dann sagt Jesus seinen Freunden, kommt her und frühstückt. Ich habe mir gedacht, was würden wir von jemandem erwarten, der gerade den Tod besiegt hat? Heute vielleicht, habe ich gedacht, würde man eine große Auferstehungsshow machen, ne? So im Fernsehen, auch irgendwie digital natürlich irgendwie zu sehen. Einen Spendenmarathon vielleicht für Hilfsbedürftige. Jesus müsste eine Rede vor der UNO halten, wie man den Tod besiegt. Eine Sondersitzung würde es geben. Vielleicht eine 10-teilige Doku-Soap bei Netflix, Back to Life oder so, ich weiß es nicht genau. So, eine Wahnsinns-Auferstehungs-Gospel-Konferenz, weltweit übertragen in alle Länder und dann eine Gospel-Worship-Tournee. Auf alle Fälle denkt man sich irgendwas Großartiges, boah, ne, so. Und es geschieht auch, aber anders. Aber Jesus, der Auferstandene, bleibt sich Gott, seinem Vater und seinen Freunden treu. Jesus lädt seine besten Freunde zum Frühstück ein. Das tut er hier. Mit seiner depressiven und traurigen Truppe von Freunden setzt er sich an ein Feuer und brät Fische für sie und macht ihnen ein ganz leckeres Essen. Und verbringt Zeit mit ihnen beim Frühstück, hört ihnen zu, lange zu. Vielleicht hört er ihren Klagen zu, ihrem Nichtverstehen, ihrer Angst, ihrer Sorge, ihrer Not, ihrem Schmerz und den dunklen Gedanken. Hier bei Jesus können sie alles loswerden. Und auch das ist eine tiefe Wahrheit. Du darfst das immer wieder, all das, was dich bewegt, all das, was du auf dem Herzen hast, all das, was du vielleicht niemand anders sagen könntest, ne, weil die anderen alle sagen, komm, bleib mir weg damit, mit deinem Zeugs, will ich gar nicht hören. Das darfst du bei Jesus loswerden. Sag ihm, was du auf dem Herzen hast. Sag ihm, was dich wirklich bewegt. Das darfst du loswerden. Und dann redet Jesus. Und wie bei den Jüngern in der ersten Geschichte, denke ich, es werden wieder Worte des Auferstandenen gewesen sein, die voller Leben sind. Ne? So, es gibt Worte voller Leben, die Mut in uns hineinbringen, die Hoffnung in uns hineinbringen, die uns zuversichtlich machen. Worte, wo wir ganz tief innen drin verstehen, wir sind geliebt. Ne? Wir sind geliebt. So. Das tut der Heilige Geist, das tut Jesus. Worte des Verstehens, wo wir wirklich merken, ich bin auf eine Art und Weise verstanden, wie das kein Mensch kann, wie das nur Gott kann. Worte der Gnade und der Annahme. Ich wäre gerne dabei gewesen bei diesem Frühstück. Ich wäre gerne dabei gewesen. Aber noch einmal, Jesus will dir heute zuhören und vielleicht bist du mit einem Kummer hier. Ne? So, dann darfst du das heute Morgen hier lassen. Du musst das nicht mit nach Hause nehmen, du darfst das Jesus sagen. Und wir machen das ja gleich so schön, dass wir uns oft so in Gruppen nochmal aufstellen zum Gebet und miteinander und füreinander beten. Vielleicht magst du es innerlich tun, manchmal hilft es, mit Menschen um dich herum das mal laut auszusprechen und dir dann zusprechen zu lassen, im Namen Jesus, wir lassen den Kummer hier. Ne? Nimm Freude mit nach Hause, nimm Freude mit nach Hause, die Gott schenkt. Worte des Lebens. Worte des Glaubens, die deinen Zerbruch wirklich heilen. So, jetzt brauche ich einmal das, was meine Frau mir gegeben hat heute Morgen. Habe ich mit, ja? Heute habe ich es mit. Ein letzter Gedanke noch. Dann mache ich wirklich Schluss, ich verspreche. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt dann, dass er dreimal das mit ihm besprochen hat, dreimal diese Frage gestellt hat, nach der Liebe, dann weide meine Lämmer. Der Fisch ist fast alle. Gebraten auf dem Kohlenfeuer. Erinnert ihr euch noch, wer Jesus an einem Kohlenfeuer verleugnet hatte? Und jetzt will Jesus nochmal mit seinem Freund Petrus reden. Petrus, der Mann der großen Worte, ne, das war so ein ganz besonderer Freund von Jesus. Gerade er hatte vorher gesagt, als Jesus sagte, also es wird jetzt, kommt jetzt eine schwierige Wegstrecke und ich werde wahrscheinlich sterben und die Feinde werden kommen, hatte Petrus noch gesagt, boah, ich werde mit dir in den Tod gehen. Wir beide. Ich an deiner Seite. Und als es dann drauf ankam, war nichts mehr mit den großen Worten. Im Hof des hohen Priesters, in der Gewalt der Feinde nach seiner Gefangennahme, als Jesus ihn gebraucht hätte, wirklich, als man einen Freund gebraucht hätte, verleugnet Petrus seinen besten Freund und weint anschließend darüber bitterlich. Petrus gibt sein Leben nicht für Jesus. Aber das Gute und das Mutmachende für uns, für Petrus ist, Jesus gab sein Leben für Petrus. Und Jesus steht auf von den Toten und der Tod hält ihn nicht. Und jetzt hier am See trifft er auf seinen Freund Petrus. Mal eine ehrliche Frage, was würden wir tun, wenn uns ein Mensch schwer enttäuscht hat? Also das Mindeste wäre irgendwie eine Entschuldigung, oder? Und würde man von Jesus nicht erwarten, dass er dem Petrus mal so richtig sagt, mein Freund, ich kann dir gar nicht sagen, wie ganz tief, überwältigend tief ich von dir enttäuscht bin, von deinen leeren Versprechungen, wie vollkommen fassungslos ich über dein Verhalten bin und ihm deutlich macht, eigentlich ist das sogar irgendwie unentschuldbar, eigentlich nicht zu vergeben. Würde man nicht in irgendeiner Form eine Strafe erwarten, vielleicht sogar, oder eine Art Bußübung, ein Schuldeingeständnis, vielleicht sogar selbst dann nur eine Wiederaufnahme in den Kreis der Jünger nach einer gewissen Frist. Ne? Also du musst dich erstmal nochmal wieder bewähren, ne? So erstmal runterkommen und keine Sprüche mehr. Ne? Was denkt Petrus? Habe ich mich gefragt in dem Moment. So, weiß nicht, ob der da so hinten in der Ecke saß, hinter allen anderen Jüngern und irgendwie so, boah, jetzt aber nicht ich, dass Jesus mich nicht sieht. Vielleicht hat er sogar Ablehnung erwartet oder dass Jesus ihm richtig die Leviten liest. Nach dem Motto, Petrus, iss mal auf, also Essen kriegst du noch, aber dann tschüss. Ne? Also wir wollen dich hier nicht wiedersehen. Was würden wir tun? Jesus tut das alles nicht. Keine Vorwürfe, keine Schmähung, keine Strafe. Aber Jesus fragt seinen Freund Petrus dreimal. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Und diese Frage hat es in sich. Jesus fragt Petrus ganz tief. Und das kommt im Deutschen hier nicht so richtig rüber, weil wir nur ein Wort für Liebe haben. Jesus fragt Petrus, liebst du mich mit der Liebe Gottes? Ne, so. Boah. Also ich habe meine Frau sehr, sehr lieb. Wirklich. Ich habe euch lieb. Ne? Aber wenn mich jemand fragen würde, liebe ich euch mit der Liebe Gottes, dann müsste ich sagen, ja, also wenn wir uns im Himmel mal sehen und ne, so dann irgendwie in der vollkommenen Vollkommenheit, dann können wir mal drüber reden. Der Liebe Gottes lieben. Die Antwort des Petrus, die Petrus hier gibt an seinen Freund, ist durch Zerbruch gegangen, ist durch die Tiefe gegangen. Petrus sagt aus seinem Herzen heraus, dass was noch geht. Jesus, ich liebe dich. Und die Antwort ist hier nicht Agape, sondern Philia. Ich liebe dich mit der Liebe eines Freundes. Das ist das Äußerste, was ich irgendwie noch hinkriege. Aber diese Liebe, mit dieser Liebe möchte ich an dir dranbleiben. Mit der Liebe eines Freundes. Das ist das, was ich für dich sein will und mit deiner Hilfe sein kann. Nein, Jesus, ich bin nicht Gott, aber ich bin dein Freund. Und Jesus und Petrus sind Freunde und sie lieben sich. Und so holt Jesus seinen Freund Petrus zurück, nicht durch Beschämung, ne, so wie wir das kennen, sondern durch Liebe. Ne, er sagt einfach, er stellt diese Beziehung wieder her, er sagt, wir sind Freunde, wir haben uns wirklich lieb. Und es wird so bleiben. Das ist nicht außer Kraft gesetzt, das ist nicht dadurch kaputt gegangen, dass du mich verleugnet hast. Das bleibt. Das bleibt. Und er lässt Petrus ehrlich mit sich werden. Fernab von den großen Sprüchen lässt er Petrus mal so einen ganz tiefen Blick in sich selber tun. Wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Und da stellt er fest und merkt, ich bin ein Freund von Jesus und das möchte ich bleiben. So, wenn ich eins hier gelernt habe in den letzten 10 Jahren mit euch zusammen, das ist das, was ich sein will. Ein Freund von Jesus. Ich muss nicht mehr Pastor sein. Ne, so. Ich habe immer mal wieder jetzt so die Anwandlung, dass ich sage so, nee, irgendwie weiß ich gar nicht. Ne, so, ja, in Diepholz könnte ich mir vorstellen, irgendwie bis an mein Lebensende Pastor zu sein, aber ich weiß nicht, ob ich mir das im Baptistenbund immer so vorstellen kann. Aber ich merke dann auch, das ist nicht mehr meine Identität, das ist nicht mehr, was ich bin zuallererst. Und ich glaube, mir hat das unendlich gut getan, das erlöst und befreit und heilt, wenn man tief innen drin weiß, wer man eigentlich ist und was man sein darf. Weil man angeschaut wurde von der Liebe Gottes. Und das hat der Petrus hier erlebt. Wir haben eben auch drüber nachgedacht, wie ist denn das eigentlich mit dem Christsein? Was bedeutet das denn? Ich glaube, dass Christsein zuallererst eine Liebesgeschichte ist, eine Freundschaft, eine Beziehung. Das ist nicht irgendwie irgendwelche Rituale oder irgendwelche Formeln, sondern dass man ganz tief sagt, Jesus, ich will dir folgen. So. Oder wir sagen einfach, Jesus, ich will dein Freund sein. Ich verstehe vielleicht noch nicht alles, was damit zu tun hat, aber ich will dein Freund sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir in Beziehung leben. Ich will mit dir reden, ich will mit dir mein Leben teilen, ich will dir vertrauen. Ich will mit dir zusammen sein, ich will mit dir gehen. So. Und jetzt werde ich mal an dieser einen Stelle kurz mal ein bisschen baptistisch. Wie zeigt man das dann ganz konkret? Man lässt sich taufen. Ne? So, das ist wie wenn man heiratet, ne? So ein bisschen, man zeigt das. Ich glaube zutiefst, dass die Sache mit Jesus, mit dem Glauben, eine Beziehungs-, eine Liebesgeschichte ist. Und dann gibt Jesus dem Petrus noch eine Aufgabe. Im Bewusstsein seiner Schwäche, im Bewusstsein um den Schmerz und um sein Versagen, um sein Zu-Kurz-Kommen und seine Ohnmacht, im Vertrauen und im Glauben an die Liebe von Jesus und an diese Freundschaft, sagt Jesus zu Petrus, dann weide meine Lämmer. Ne? Dann kümmere dich mit dieser Liebe, die du erfahren hast, mit dieser Liebe, die uns miteinander verbindet, die trägt und die hält, auch in den Stürmen des Lebens. Dann weide meine Lämmer, sorg, dass die Nahrung haben, dass die genau das erfahren, dass das möglich ist, dass das die Chance ist im Leben. Weide meine Lämmer. So, und diese Lämmer können ja ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Diese Lämmer gibt's in Diepholz, die gibt's in Rinteln, die gibt's in Lübbecke, die gibt's sonst wo. Weide meine Lämmer. Sei mit ihnen. Perspektive, Hoffnung, Zukunft für Petrus und auch für dich und für mich. Jesus baut seine Zukunft mit uns zusammen in Liebe auf. So, jetzt ist gleich wirklich Schluss. Ihr müsst mir verzeihen, also wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. In Rinteln predige ich nicht so lange, ist ehrlich wahr. Krüge zerbrechen, Risse entstehen. Wasser geht scheinbar verloren auf dem Weg des Lebens. Aber wie bei den Jüngern, bei den Freunden von Jesus damals, kann auch in unserem Leben, selbst im Zerbruch, neues Leben wachsen und aufblühen. Weil Gottes Liebe und Gnade durchtropft in diese Welt. Ne? Was für ein schöner Gedanke, ne? Dass durch unsere Risse, Macken, Fehler, Schwächen, Gott die nimmt, seine Gnade tropft dadurch durch in diese Welt und aus diesem Staubigen um uns herum wird etwas. Kalte und traurige Herzen werden neu entflammt. Und die Liebe Gottes schlägt in unserem Leben Funken. Und wenn wir an den einsamen und traurigen Ufern unseres Lebens sitzen, kommt Jesus zu uns und sagt uns, hey, ich will mit dir gerade zusammen sein. Ich habe Lust auf dich. Ich will mit dir leben. Immer wieder neu zieht er uns in seine Liebe und in seine Gegenwart und gibt uns Zukunftsperspektive. Auch wenn man schon jenseits von 50 ist oder 60 oder so. Ne? Auch da geht noch was. Gott segne euch. Jesus war mir eine Freude. Amen.